Brigitte, wie häufig gehst du auch mal in Gerichtssaal?
Puh, das ist eine extrem schwierige Frage. Es gibt Wochen, da bin ich 3 Mal pro Woche im Gerichtssaal und dann wieder 3, 4 Wochen nicht. Aber ich muss sagen, also wenn ich ein paar Wochen das nicht schaffe, irgendeinen Prozess zu gehen, dann fehlt es mir richtig. Hast du
Entzugserscheinungen?
Ja, ich sage immer, ich brauche den Stallgeruch. Mhm. Also wenn man will, über die Schweizer Justiz schreiben und über Gerichtsbarkeit, dann muss man eigentlich regelmässig in einem Gerichtssaal sitzen.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Wir besprechen heute einen Fall vom Obergericht Zürich. Ein junger Mann ist angeklagt. Es geht um ein heftiges Thema. Es geht um den Vorwurf von Vergewaltigung. Warum bist du in dieser Woche in diese Verhandlung hineinschauen?
Es ist vor allem darum gegangen, dass schon seit ein paar Jahren in der Schweiz sehr heftig und sehr kontrovers darüber diskutiert wird, dass wir ein neues Sexualstrafrecht brauchen und dass die alte Fassung, die bis heute, muss man sagen, noch in Kraft ist, dass sie aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr zeitgemäss ist und dass die muss angepasst werden. Und das ist schon sehr eine lange und alte Diskussion. Und ich wollte zeigen, wie wird Stand heute am Gericht mit Fragen, die Sexualdelikt betrifft, umgegangen.
Mhm. Vielleicht müssen wir schnell erzählen, um was es geht, was passiert ist. Zwei junge Menschen stehen vor Gericht. Wieso?
Ja, es fängt eigentlich sehr schön an, wie so oft bei einem Gerichtsfall oder wenn es vor Strafgericht landet. Es sind eigentlich 3 junge Menschen im Ausgang gewesen, 2 Männer, 2 Kollegen. Die Frau, die es dann am Schluss darum geht, die haben sich vorher nicht gekannt. Die haben eigentlich getrennt, fröhlich durchgefeiert. Es war ein Sommer in Zürich. Es war vor Corona-Zeit gewesen. Man ist rausgegangen, man war in den Bars gewesen. Man hat sich getroffen. Und irgendwann in den frühen Morgenstunden sind sich dann die 2 Kollegen, die beiden Männer und die Frau, begegnet. Die haben sich oft auf der Straße getroffen, haben sich sehr sympathisch gefunden gegenseitig, haben geschwätzt und gelacht und geredet. Und dann hat man beschlossen, dass man doch noch einen letzten Drink zu sich nimmt. Und weil beide schon zu waren, hat der eine Mann gesagt, hey, komm, wir nehmen das Taxi und fahren zu uns heim und trinken dort noch etwas. Und das haben sie gemacht. Also die 2 Kollegen und die Frau sind die in die Wohnung gefahren, um noch das letzte Glas zu trinken.
Und was ist denn da passiert? Weil damit es jetzt vor Gericht verhandelt wird, ist es so nicht so schön geblieben, wie du es jetzt erzählt hast?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Es ist der eine Mann von diesen beiden, der ist so müde und so betrunken gewesen, der ist eigentlich sofort eingeschlafen, ich glaube sogar auf dem Sofa. Die beiden anderen sind noch ein bisschen fitter gewesen, die haben wirklich noch ein letztes Glas getrunken und haben geredet miteinander. Und dann sind aber gleich beide sehr müde gewesen und die Frau hat dann nachher gesagt, sie hätte einfach nicht mehr mögen heimgehen und sie hätte die beiden Männer sympathisch gefunden und hat aber von Anfang an gesagt, dass sie keinen Sex will und hat aber gleich abgemacht, dass sie darf übernachten bei dem Mann und sogar auch im Bett von dem Mann, einfach dann beide angezogen und das ist für sie normal gewesen. Man vertraut sich, man mag sich, es sind alles junge Leute. Und es hat in dieser Wohnung eben auch noch andere Leute gehabt. Das war auch noch ein Grund gewesen. Und darum hat sie wahrscheinlich auch nicht können in einem eigenen Bett schlafen. Es ist der eine betrunkene Kollege, der auf dem Sofa geschlafen hat. Und es ist noch ein befreundetes Pärchen vom Wohnungsmieter auch noch anwesend gewesen. Die haben dann sozusagen im Gästeschlafzimmer geschlafen. Es hat auch gar keine andere Möglichkeiten gehabt, zum Übernachten. Darum haben wir abgemacht. Wir legen uns jetzt beide auf das Bett. Es sind beide normal bekleidet und jetzt tun wir einfach schlafen.
Also sie sind übermüdet nach dieser Partynacht dann ins Bett gelegen. Und du hast schon ein bisschen angetönt, also sie hat sich in Sicherheit gefühlt, aber das ist in dem Fall ein trügerisches Gefühl gewesen.
Ja, was ich jetzt schildere, da gehen natürlich die Auffassungen extrem auseinander. Also sie, die junge Frau, hat erzählt, dass er einfach angefangen hat, sie zu berühren und sie zu streicheln und irgendeinmal ihre Kleider ausgezogen hat. Und sie sagt klar, dass sie das nicht wollte und dass sie dem Mann auch gesagt hat, dass sie nicht will, dass sie entkleidet wird. Sie hat keine Sexwelle. Und es ist aber zum Geschlechtsverkehr gekommen. Der Mann hat ein Kondom übergestreift und hat mit dieser Frau geschlafen. Und er schildert es komplett anders. Er sagt, dass sie absolut im gegenseitigen Einverständnis war. Sie hat das auch wollen, sie hat es genossen. Sie war eine schöne Nacht, wo sie zusammen noch Sex hatten. Und er hat es, will ich nie vergessen, er hat vor Gericht gesagt, es hat irgendwann mal einen Moment gegeben in dieser Nacht, bei dieser Begegnung, wo sie gesagt hat, stopp. Und dann hat er sofort aufgehört. Dann sind sie aufgestanden, sind ins Badzimmer, hat sich gewaschen, hat das Kondom entfernt und zog ins Bett. Und dann haben wir zusammen weiter geschlafen bis zum, also wirklich geschlafen bis zum nächsten Morgen. Das war seine Schilderung von dieser Nacht. Mhm.
Am Anfang von dem Abend sind es mehrere Leute gewesen. Nachher dann im Schlafzimmer nur noch sie zwei, also nur die beiden, wo auch dem vor Gericht einander gegenübergestanden sind. Das macht es ja wahrscheinlich noch schwierig, wenn sonst niemand dabei ist, außer die Beteiligten, der mutmaßliche Täter und das mutmaßliche Opfer. Gibt's das viel, so viel?
Ja, leider. Und das ist eben gerade bei den Sexualdelikten ist das ein Thema, wo immer wieder kommt. Also die JuristInnen reden dann von sogenannten Vier-Augen-Delikt. Das heisst, es sind zwei Menschen anwesend gewesen in dem Raum und zwei Menschen können erzählen, was passiert ist, was sie erlebt haben. Wenn man Glück hat, gibt's zusätzliche Spuren, also neben den Aussagen von diesen beiden, die man hat. Also was es sicher gibt bei einem Sexualdelikt, findet man Spermaspuren, findet man vielleicht Blut, findet man Verletzungen, findet man kaputte Kleider, zerrissene Kleider, das hilft dann enorm einzuordnen, was in so einer Nacht könnte passiert sein, wenn man das alles nicht hat. Also wenn man außer den Aussagen keinen anderen Beweis hat, dann ist das für das Strafgericht eine unglaublich schwierige Ausgangslage, vor allem, wenn die Schilderungen so diametral auseinandergehen.
Mhm. Also schwierige Ausgangslage für das Gericht. Du bist ja dann dort dabei gewesen, im Obergericht Zürich, wo der Fall besprochen worden ist. Nimm uns mal mit, was ist dort passiert?
Ja, das heisst, dass wenn wir jetzt vom Obergericht reden, das ist schon die zweite Gerichtsinstanz gewesen. Also das heisst, es hat schon mal ein Gerichtsverfahren gegeben zu dieser Sache. Das war dann am Bezirksgericht Zürich gewesen. Dort bin ich noch nicht am Prozess gewesen. Und das Bezirksgericht Zürich hat den Mann freigesprochen. Und zwar in dubio pro reo. Das heisst, es hat eigentlich gesagt, wir haben so viel Zweifel an dem, was passiert ist, und wir haben einfach keinen Beweis. Wir können keinen Schuldspruch fällen. Die Beweislage lässt nicht zu, dass wir den angeklagten Mann schuldig sprechen. Und das hat die Frau nicht akzeptiert und hat den Freispruch gegen den Mann vor das Obergericht gezogen. Und dort bin ich im Saal gesessen und habe geschaut, was jetzt die Oberrichterinnen damit machen. Und sind beide anwesend im Saal. Also sowohl die Frau, die den Freispruch nicht akzeptiert hat, als auch der beschuldigte Mann.
Also es hat schon einen Freispruch gegeben in dem Fall, im Zweifel für den Angeklagten, in dubio pro reo. Ist das immer so bei diesen Vier-Augen-Delikten? Also wenn es zwei Versionen gibt, dann gibt es einen Freispruch?
Nein, zum Glück nicht, muss man eigentlich sagen, ehrlich gesagt. Aber es ist eine absolut nicht untypische Konstellation. Es ist eben, wie gesagt, das Problem, man hat zwei Aussagen. Und die Richterinnen finden, beide machen eigentlich glaubwürdige Aussagen. Also man kann jetzt bei niemandem klare Lügensignale entdecken. Man kann bei niemandem sagen, die Schilderungen sind nicht nachvollziehbar, da fehlt etwas oder es macht keinen Sinn. Wenn beide Versionen könnten stimmen, was macht eine Strafrichterin, die ja nicht dabei war, die nicht im Raum war und zugeschaut hat, dann muss ich wie sagen, man könnte es nicht beweisen. Und wenn man etwas nicht beweisen kann, dann musst du eine beschuldigte Person freisprechen. Und das gilt überall für alle Delikte. Das gilt nicht nur für Sexualdelikte. Das gilt sogar schlimmstenfalls bei einer Tötung oder bei einem schweren Verbrechen. Das ist ein ganz zentraler Grundsatz vom schweizerischen Strafrecht. Der Staat muss an einer beschuldigten Person die Schuld hieb- und stichfest können nachweisen.
Und es ist nicht so, dass die beschuldigte Person seine Unschuld muss beweisen.
Nein, zum Glück nicht. Nein, das wäre grauenhaft, das wäre schrecklich, das wäre ein riesiger Eingriff in unsere Freiheit. Wir müssen uns können in dieser Sicherheit wiegen, dass wir sagen, der Staat darf uns nur bestrafen, wenn er uns auch beweisen kann, dass wir etwas falsch gemacht haben. Und das tönt jetzt einfach und nachvollziehbar und locker. Aber das ist durch gerade in Sexualdelikt ist das für geschädigte Frauen eine riesige Hürde und extrem schwer zu verstehen, dass sie nachvollziehbar erzählen von einer Nacht, wo wirklich etwas muss schief gelaufen sein, irgendetwas ist nicht gut gewesen. Aber dass dann halt das Gericht sagt, es tut uns leid, aber mit diesen Beweisen, das reicht einfach nicht. Mit denen können wir den Mann, mit dem du ein schlechtes Erlebnis hast, wir können den strafrechtlich nicht verurteilen.
Wie ist die Verhandlung von dem Weiterzug vor das Obergericht? Wie ist die abgelaufen?
Die war sehr eindrücklich, sehr emotional und sehr belastend für mich, auch als langjährige Gerichtsreporterin, das muss ich sagen. Also ich sehe die Szene heute noch vor mir und ich sehe auch die beiden beteiligten jungen Menschen noch vor mir. Sie sind beide im Saal gewesen, das habe ich schon mal gesagt, Frau und der Mann. Es ist nur der Mann als beschuldigte Person nochmal eingehend befragt worden. Er hat nochmal ganz genau müssen schildern, was in dieser Nacht passiert ist. Und er hat schon nach den ersten 2 bis 3 Sätzen hat eigentlich nicht mehr können reden. Dann, ja, ist ihm die Stimme gestockt. Er hat angefangen zu heulen, sind ihm Tränen runtergelaufen. Man merkt, dass ihn das mitnimmt. Jetzt mal unabhängig davon, was passiert ist. Ich weiss nicht, was passiert ist in dieser Nacht. Ich mache mir auch kein Urteil an, was passiert ist in dieser Nacht. Und dann habe ich gleichzeitig aber die Frau beobachtet. Wie reagiert sie, während er erzählt, was seiner Meinung nach passiert ist? Und sie hat sich immer kleiner gemacht auf dem Stuhl. Also es ist auch fast nicht zu erträgen gewesen, das müssen anzuschauen, wie sie sich zusammenkrümmt auf dem Stuhl und sich möglichst klein macht, möglichst unscheinbar. Sie ist nicht mehr befragt worden vom Obergericht, was eigentlich ungewöhnlich ist. Ja, eigentlich muss man, wenn es so Aussage gegen Aussage steht und das die wichtigsten Beweismittel sind, muss man eigentlich beide Personen nochmal befragen. Ich vermute, dass das Obergericht darauf verzichtet hat, weil sie am Bezirksgericht schon eingehend befragt worden ist und weil in der Regel auch Videoaufnahmen von Einvernahmen vorliegen. Und die hat man in den Akten, das kann man nachschauen. Und ich habe ganz stark den Eindruck gehabt, dass die Richterinnen und der Richter ihr das haben wollen ersparen, nochmal müssen, darüber Auskunft zu geben.
Nach der Verhandlung hat das Gericht ein Urteil gefällt. Was haben Sie entschieden?
Sie haben noch genau gleich entschieden wie vorher schon Bezirksrichterinnen. Sie haben den beschuldigten Mann in dubio pro reo freigesprochen. Also auch Sie sind zur Auffassung gelangt, dass man ihm eine Vergewaltigung nicht nachweisen kann. Dass Beweislage einfach nicht auslenkt und dass eben halt auch wirklich beide eigentlich glaubwürdig ausgesagt haben und dass in dieser Pattsituation, dass sie ihn haben müssen freisprechen. Aber was noch wichtig ist, das sind so die Nebenbemerkungen, die dann noch gefallen sind bei der Urteilseröffnung. Das ist zwar zu dem Freispruch gekommen, also er wird nicht bestraft. Aber der vorsitzende Richter hat dann betont, dass man die Frau nicht als Lügnerin betrachtet. Dass man wirklich findet, sie hat nachvollziehbar ausgesagt. Aber dass es einfach nicht reicht für einen Schuldspruch, weil er genauso nachvollziehbar geschildert hat, warum es seiner Auffassung nach ein einvernehmlicher sexueller Akt war. Und die eine Richterin, es sind zwei Richterinnen und ein Richter, sie haben das dritte entschieden an diesem Obergerichtsfall. Und die eine Richterin hat dann am freigesprochenen Mann wirklich am Schluss noch mitgegeben. Schauen Sie, wir sprechen Sie jetzt frei. Aber Strafrecht hat sehr einen engen Blickwinkel und vergessen Sie nie, dass Sie müssen Verantwortung übernehmen müssen, auch außerhalb vom Strafrecht. Irgendetwas ist nicht gut verlaufen an diesem Abend und nehmen Sie das mit und lehren Sie daraus und schauen Sie, dass das nicht mehr vorkommt. Das habe ich noch interessant gefunden. Das haben die Anwältinnen manchmal nicht so gern. Die finden dann, ja, muss jetzt auch noch so ein moralisierender Spruch kommen. Aber ich finde, gerade im Sexualstrafrecht ist es total wichtig, wegen dem engen Blickwinkel vom Strafrecht, dass man den beteiligten Männern sagt, das ist jetzt kein Freipass im Fall, der Freispruch, sondern passet auf und so etwas darf nicht mehr passieren. Eigentlich hat die Richterin gesagt, so etwas darf nicht mehr passieren, was in dieser Nacht passiert ist. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, das Sexualstrafrecht hat sehr einen engen Blick. Da ist aber ja auch wahnsinnig viel im Tun. In der Politik, es werden verschiedenste Varianten debattiert in letzter Zeit. Es gibt Nein heisst Nein, Ja heisst Ja oder Nein heisst Nein plus plus. Ich habe ehrlich gesagt nicht immer ganz den Überblick, wie weit das wir gerade sind in dieser Debatte. Kannst du mir erklären, was gilt heute? Was ist heute der Stand vom Sexualstrafrecht?
Heute gilt zum Beispiel, dass nur Frauen vergewaltigt können werden, weil eine Vergewaltigung ist eine vaginale Penetration. Nur das, nichts anderes. Und jede andere sexuelle Handlung gegen einen Mensch, gegen den Willen von dem Mensch, ist sexuelle Nötigung, was genauso streng bestraft wird wie Vergewaltigung. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es gilt nicht als Vergewaltigung. Und was auch heute noch ist, und das ist, hat sehr stark zu Diskussionen geführt, dass du musst genötigt werden.
Was heisst das?
Das heisst, dein Widerstand wird gebrochen und du wirst zu einem Verhalten gezwungen, wo du eigentlich nicht willst. Aber es braucht so gewisse Druck, gewisse Handlungen, die schon fast in Richtung von Gewalt gehen müssen. Aber es kann auch verbal sein oder einfach durch starkes, mächtiges Auftreten. Aber Nötigung, ein Nötigungsmittel heisst eigentlich mehr als nur ein Nein zu missachten. Und das ist zu Recht, würde ich sagen, auf Widerstand gestossen. Und das wird jetzt tatsächlich geändert. Und ab dem 1. Juli von diesem Jahr, also ab dem 1. Juli 2024, haben wir ein neues Sexualstrafrecht.
Das ist schon beschlossen, das ist festgelegt, was sich wird ändern. Einfach heute ist noch das alte.
Genau.
Und in dem Fall, den wir besprochen haben, ist logischerweise im Fall auch noch das alte Sexualstrafrecht.
Dort ist das alte Recht angewendet worden, wie das neue, die neue Definition.
Was ist neu? Ja, genau.
Tritt erst ab dem 1. Juli in Kraft. Also noch am 30. Juni muss man das alte Recht anwenden. Also wenn es jetzt einen Vergewaltigungsfall gibt, am 30. Juni gilt noch das alte Recht. Das darf man nicht vergessen. Also ein Gesetz wird ab dem Tag angewendet, wo es in Kraft tritt. Gut, aber was gilt jetzt ab dem 1. Juli 2024? Was wichtig ist, dass Vergewaltigung künftig unabhängig ist vom Geschlecht, dass jede Körperpenetration eine Vergewaltigung kann sein. Das heisst, dass jeder Mensch Opfer von Vergewaltigung kann werden. Und neu fällt tatsächlich auch die sogenannte Nötigung, das Nötigungsmittel weg. Es reicht, dass eine geschädigte Person Nein gesagt hat, Nein zu dem Sexualakt und dass es der Täter das Nein wahrgenommen hat. Also es ist Nein heisst Nein-Regel. Wenn du dich über ein Nein hinwegsetzt, machst du dich strafbar.
Also man muss sich nicht körperlich wehren, damit es eine Vergewaltigung ist, sondern wenn man das äußert und das ignoriert wird, dann unsere Vergewaltigung?
Es ist früher schon, das heisst früher, jetzt, wir sind ja noch nicht am 1. Juli, es ist schon vorher so gewesen, dass man sich nicht hätte müssen mit Gewalt wehren. Aber es ist oft eine schwierige Beweislage gewesen. Also wenn ich zum Beispiel Angst gehabt habe vor einem Täter und mich nicht droht hat zu wehren, ist es trotzdem eine Vergewaltigung gewesen. Oder wenn er mich überredet hat oder sonst eine Schwäche ausgenutzt hat von mir, kann es auch trotzdem eine Vergewaltigung gewesen sein. Aber die Nötigung, da haben wir gefunden, ist unnötige Hürde. Und es ist klar, auf dem sagt, wenn ein Mensch Nein sagt, dann gilt das Nein. Fertig. Mhm. Es ist im Fall nicht die einzige Änderung. Nicht, dass wir jetzt uns da zu fest auf das verstiften. Ich erzähle vielleicht noch ganz schnell, was sich auch noch ändert. Das ist nämlich extrem wichtig. Es ist eben erstens mal die Nein heisst Nein-Regeln. Und was im Gesetz aber auch berücksichtigt wird, ist, dass wenn ein Opfer von Angst und Schrecken erstarrt, also so wie in einen Schockzustand geratet, dann braucht es kein Nein.
Das ist das Freezing.
Genau. Und das ist ein Zustand, der nicht zu einer Straflosigkeit führt. Also wenn ein Opfer von Angst und Schrecken erstarrt und sich der Täter über das hinwegsetzt, dann macht er sich ebenfalls strafbar. Auch wenn das Opfer nicht mehr in der Lage ist, ein Nein zu sagen.
Was heisst das jetzt für unseren Fall vor dem Obergericht, den wir angeschaut haben, wo ja noch nach dem alten oder auch nach dem jetzig gültigen Recht beurteilt worden ist? Was wäre dort anders gewesen, wenn schon das neue Sexualstrafrecht gehalten hätte?
Also ganz ehrlich gesagt, ich befürchte, dass sich nichts geändert hätte an diesem Freispruch. Weil die Frau sagt zwar, sie hat Nein gesagt, aber der Mann sagt, ja, er hat das Nein gehört während dem Sexualakt und hat dann sofort aufgehört mit den Handlungen. Also die Beweisproblematik, die bleibt eben leider nach wie vor bestehen. Und das haben auch Kritikerinnen von dem neuen Sexualstrafrecht immer wieder betont, dass sie Angst haben, dass sich jetzt Frauen oder potenzielle Opfer sich stark in einer Sicherheit wiegen, weil auch die neue Regel «Nein heisst Nein» löst die grossen Beweisprobleme nicht, die wir haben, wenn einfach nur zwei Personen beteiligt sind.
Kann man das irgendwie lösen?
Die Beweisprobleme? Nein, also dann müsstest du jedem Schlafzimmer eine Videokamera installieren. Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Aber ich sage das darum auch, und das ist noch wichtig, dass ja die meisten sexuellen Übergriffe und Misshandlungen, die finden eben leider genauso in einem angeblich geschützten Raum statt. Es ist überhaupt nicht so, dass die Fälle, die vor Gericht kommen, dass das wildfremde Männer sind, die hinter einem Busch lauern oder in einer dunklen Unterführung. Und es ist leider oft im Nahraum, also wie jetzt bei dem Fall, wo wir darüber geredet haben, die jungen Leute haben sich zwar nicht lang gekannt, aber sie haben sich kennengelernt, sie haben sich mögen, sie haben sich vertraut, sie haben einen lustigen Abend miteinander verbracht und am Schluss ist oft etwas grandios schief gelaufen. Am Schluss hat irgendetwas nicht mehr gestimmt. Aber beide haben sich in Sicherheit gewogen. Die Frau und der Mann. Sie haben beide haben den Eindruck gehabt, das stimmt, das ist harmonisch. Wir machen alle nur das, was die jeweils andere Person auch will. Und das ist bei sexuellen Übergriffen oft der Fall. Also viele Täter, und sind in der Regel Männer, darum tue ich da die männliche Version benutzen, viele Täter sind leider Kollegen, Partner, Ehemänner, Onkel, Arbeitskollegen. Und dort haben wir das Beweisproblem. Wenn's der fremde Mann hinter einem Busch oder auf der offenen Straße, dann findest du eher noch Spuren. Und im privaten Bereich ist das fast schwieriger. Und Opferanwältinnen tun immer betonen, wenn etwas passiert, wo eine Frau als Übergriff erlebt, dass, wie wichtig das ist, dass man Kleider nicht wäscht, dass man möglichst schnell sich gar ärztlich untersuchen, dass man wirklich, wenn irgendwie möglich, noch Spuren sichern kann. Das macht die Chance, dass es dann wirklich zu einer strafrechtlichen, Untersuchung kann kommen und auch zu einer Bestrafung am Schluss. Das macht es so unendlich viel grösser.
Du hast über den Fall geschrieben in der Republik. Das ist ja zum Teil harte Kost, auch für die Leserschaft. Was für Reaktionen hast du da bekommen?
Es hat sehr viele Kommentare gegeben, schriftliche Kommentare, aber es hat eine Reaktion gegeben, die ungewöhnlich ist und wo ich froh bin, ja, dass es dazu gekommen ist. Und zwar hat sich die Frau, die als Geschädigte an diesem Prozess auftrat, hat sich bei mir gemeldet und hat darum gebeten, ob wir uns unterhalten über den Fall, über das, was sie erlebt hat, aber auch über meinen Artikel, über meine Berichterstattung.
Also die junge Frau, die du auch vor Gericht getroffen hast, hat nachher mit dir reden. Hast du sie getroffen?
Wir haben uns getroffen, wir haben uns auf der Redaktion getroffen, zu einem Kaffee. Und sie war sehr differenziert, sehr gefasst. Ich habe sie bewundert für den Mut. Ich meine, sie hat mich nicht gekannt. Ich weiss gar nicht, ob sie mich wahrgenommen hat damals im Saal. Das ist ein grosser Saal und sie ist ja sehr unter Druck gestanden an dem Prozess vor Obergericht. Und sie hat doch den Schritt gewagt, so die wildfremde Journalistin zu treffen. Und sie hat ein sehr wichtiges Anliegen gehabt. Und das hat sie mir unbedingt mitteilen. Und ich bin froh, dass sie das gemacht hat, weil es ist für mich ein lehrreiches Gespräch und eine lehrreiche Begegnung gewesen.
Was denn? Was war ihr wichtiges Anliegen gewesen?
Sie hat sich sehr gestört an dem Titel,
den
ich gesetzt habe bei meinem Text. Sie hat meinen Text hat sie ausgewogen gefunden, nachvollziehbar. Also dem hat sie nichts auszusetzen gehabt, was nicht selbstverständlich ist. Das hat mich eigentlich gefreut. Aber sie hat gesagt, der Titel, das sei gar nicht gegangen und das hat sie sehr verletzt und das muss ich mir sagen. Und ja, ich soll das nicht mehr machen künftig.
Also
und
den Titel müssen wir vielleicht schnell sagen, genau. Wenn man darüber redet, der lautet «Kein guter One-Night-Stand».
Genau, und ich habe damals gefunden, dass das beschreibe das, was passiert ist, sehr gut und habe erst nachher, wo sie mir das wirklich auch genau gesagt hat, realisiert, dass das so überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, wie sie die Nacht erlebt hat. Also es ist so ein bisschen flapsig von mir, von der kurz und griffig und alle wissen, um was es geht, aber es ist so komplett gegen alles, was sie sagt und wie sie die Nacht verbracht hat, dass ich muss sagen, ich würde heute den Titel nicht mehr setzen.
Also für sie ist es nicht nur kein guter One-Night-Stand, sondern einfach überhaupt kein One-Night-Stand.
Nein, sie sagt, sie hat keine Sexwelle in dieser Nacht. Und sie hat das den Männern gesagt. Und auch dem Mann, mit dem sie dann im gleichen Bett gelegen ist. Für sie ist von Anfang an klar gewesen, sie will keinen Sex. Und für sie ist das ein Übergriff gewesen und ein Missbrauch. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, mit dem Titel, den ich gesetzt habe. Und Freispruch hin oder her. Und darum ist der Titel wirklich falsch gewesen und auch unsensibel von mir. Also da habe ich wirklich meine Lektion gelernt.
Brigitte, du bist in dem Gerichtssaal gesessen als Journalistin, als Beobachterin. Wie hat die Richterin Brigitte Hürlimann entschieden?
Oh, ist das eine schwierige Frage. Das ist, ich glaube, ich wäre eine unglaublich miserable Richterin. Aber der Fall, der hat mich wirklich verrissen. Also ich bin bis heute, ich glaube beiden. Das ist wahnsinnig. Und das macht es auch so schwierig, das auszuhalten. Ich habe einem Mann geglaubt, dass er, ja, dass er fassungslos ist über die Vorwürfe und nicht versteht, was mit ihm passiert ist. Aber ich glaube auch ihr. Also ich habe keine Lösung gefunden.
Das ist auch an der gleichen Stelle, weil es gleich beide sind glaubwürdig.
Genau, also dann muss man sagen, eigentlich bin ich nicht so weit weg von diesen RichterInnen. Also am Schluss hat es vielleicht auch einen Freispruch in dubio gegeben, aber ich habe mich sicher nicht gut gefühlt. Mhm. Ich habe mich bei keinem Urteil gut gefühlt in dem Fall.
Mhm. Brigitte, danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast von das Obergericht in Zürich und uns von dem Fall erzählt hast.
Danke dir, Boas.
Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Mehr Justizberichterstattung finden Sie auf republik.ch oder in zwei Wochen wieder an dieser Stelle. Abonnieren Sie doch den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Danke vielmals. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Ruh. Mich freut es, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.